Damit es auch nicht langweilig wird, das Jahr 2019 hat den ersten echten Knaller. Trainerentlassung in Bamberg. Wir sprechen mit dem neuen Geschäftsführer von Brose Bamberg, mit Arne Dirks. Denn wir dachten, in Bamberg ist jetzt alles wieder rosa. Pardon, Magenta. Abteilung Basketball, jetzt. Und wumms. Der erste große Knaller des Jahres 2019 ist da, Alex. Guten Tag. Guten Tag.
Basketball is changing very fast.
Oh, ja, die Trinkieri-DNA ist zurück in Bamberg. Das ist der erste große Knaller. Es macht schon Piep bei dir. Du hast wieder die Töne nicht ausgestellt bei deinem MacBook Pro 13 Zoll.
Das hätte man nicht gehört. Man soll keine Fehler ansprechen.
Oh, es ist doch kein Fehler. Es ist nur ein Hinweis.
Buschi-Spezialität früher. Schöne Grüße.
Aber die Grafik stimmt doch nicht.
Apropos Fehler. Wir sind bei Bamberg heute. Das ist unser Schwerpunkt.
Ja.
Und zu dem werden wir dann gleich kommen. Denn der erste große Knaller ist in Bamberg passiert. Trainerentlassung.
Trainerentlassung. Aber nur Trainerentlassung.
Wer soll sonst noch gehen?
Jörg, aber Gerüchte auch.
Ach, die Neueinstellung.
Die Neueinstellung?
Du meinst einen neuen Trainer.
Ja, beziehungsweise auch der Sportdirektorposten war doch mit einer gewissen Vakanz verbunden. Was man so hörte. Aber was hört man dann schon? Also
wir haben ja schon, also es ist ja aus der Ankündigung und schon zu entnehmen, dass wir gleich mit dem neuen Geschäftsführer von Brose Bamberg sprechen werden.
Vielleicht kündige ich es aber nicht an. Dann hast du es jetzt verraten.
Na, das kann ja eine gute erste Sendung. Ist es die erste Sendung 2019?
Nee,
die zweite.
Oh mein Gott. Sprich keine Fehler. Du warst so viel unterwegs.
Es sei dir unterwegs, verziehen. Ja. Ich habe eine Nordtour gemacht. Ich war in Göttingen, war ich nicht. Ich habe am Freitagabend tatsächlich in unsere kleine WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass ich in Göttingen bin, was nicht stimmte. Ich war in Gießen, bei Gießen gegen Göttingen.
Genau, du hast dich gemeldet. Schöne Grüße aus Göttingen. Also kam das Feedback. Du bist doch gar nicht in Göttingen. Bist du denn? Aber wir haben dich gehört, also wir wussten, du bist in Gießen.
Ich bin dann aber später in Göttingen vorbeigefahren, auf der Rückfahrt von Oldenburg, wo ich am Sonntag war.
Okay, jetzt wird es kompliziert.
Ja, aber da ist mir dann Göttingen begegnet. Genau, das war die Nordtour. Zwei interessante Spiele und Achtung, ich weiß es nicht genau, aber ich gehe davon aus, ich werde Punkte vergeben bei der MVP-Wahl für Michael Stockton.
Okay, das ist interessant.
Das ist die Performance gewesen, die ich, also da muss man nur einfach sagen, sensationell. Wie Stockton für Göttingen in Gießen gespielt hat, 24 Punkte, 14 Assists oder 26-14, halt irgend sowas Abstruses. Unglaubliche Vorstellung. Natürlich Gießener Defense quasi nicht existent, muss man trotzdem erstmal irgendwie alles so hinbekommen. Wie er selber abgeschlossen hat, klar, da sind auch wirklich viele irre Korbleger einfach so reingefallen, die können auch mal daneben gehen, aber er hat seine Mitspieler gefunden.
Super Pässe gespielt.
Alley-oop
zweimal Spiel. In der Top 10 auch, glaube ich.
Also ein Alley-oop-Festival. Einerseits ist es, man sagt immer, wertvollster Spieler der Liga, aber er ist natürlich für diese Mannschaft, und das habe ich mit Johann Reuekers vor dem Spiel auch besprochen, natürlich ist er das A und O, das T bis Z. Er ist alles für dieses Team. Also, die sind schon sehr abhängig von ihm. Aber so what? Ich meine, das ist schon ein richtig guter Basketballer.
Ja, das ist er definitiv. MVP-Case, ja, immer ein schwieriges Thema tatsächlich.
Ja, aber ich möchte auch das, also, wertvoll.
3-2-1 funktioniert das immer, glaube ich, in der BBL, gell?
Also, drei Platz, Punkte, drei. Zwei Punkte, ein Punkt. Man hat, als wenn man mit abstimmen darf, darf man drei Plätze vergeben.
Genau. Ja.
Ich weiß nicht, ob ich ihm drei Punkte geben werde oder zwei oder ein. Das ist ja noch früh in der Saison jetzt, also für die MVP-Wahl ist es noch viel zu früh, aber der muss da eigentlich rein.
Ja, man kann das argumentieren. Ich habe, John Bryant auf der anderen Seite natürlich, weil die gerade gegeneinander gespielt haben, muss ich dran denken, weil da ja auch immer...
Genau, Gießen ohne John Bryant ist...
Aber jetzt hat er ja wieder gespielt.
Er hat allerdings... Tatsächlich hat Darius Carter richtig gut gegen ihn verteidigt. Da hätte man ja auch meinen können, okay, der Carter ist eher so ein Hemd. Ja, ist er auch, aber er hat trotzdem gut gegen Bryant verteidigt. Also ihm ein bisschen Raum gegeben, versucht, dass Bryant seine Körperkontrolle verliert, so ein bisschen ins Wanken kommt.
Man kann ihn nerven, ganz klar.
Man kann ihn nerven. Mhm. Dazu haben sie eigentlich gut ausgeboxt. Bryant hat nicht wieder 20 Rebounds geholt wie in der Woche zuvor. Mhm. Das war schon stark. Und am Sonntag dann das Gipfeltreffen Oldenburg gegen Berlin. Da waren, also das war schon eine große Anspannung in der Halle.
Ja.
Da hat man gemerkt, dass die ganze Woche der Verein, die Stadt auf dieses Spiel hingefiebert hat.
Sie sollten alle in Gelb kommen. Ich habe wenig gesehen vom Spiel.
Es waren alle in Gelb. Also ich würde sagen, so gut 80% waren in Gelb da.
Du auch?
Ich. Nein, ich war nicht in Gelb da. Das wäre es auch noch, ne? Obwohl es in dem Fall ja egal gewesen wäre, weil Alba ist ja auch gelb.
Eben.
Aber das war ein hochinteressantes Spiel, weil...
Erzähl mir mal.
Weil Alba natürlich ein paar Tage vorher gegen Partizan Belgrad, das Spiel habe ich ja auch gemacht, erste Halbzeit, da habe ich gedacht, okay, die überleben die zweite Hälfte gar nicht. Die werden vorher alle ins Krankenhaus eingeliefert wegen Unterzuckerung, Übermüdung, einfach fix und alle. Und dann ging es ja noch halbwegs in Belgrad und was die da jetzt in Oldenburg abgezogen haben, die Berliner, ich habe Post bekommen, hat man früher gesagt, Mails bekommen, ich wäre ein Alba Berlin-Fan, ich sollte mein Trikot ausziehen. Das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass man es richtig gesehen hat, das Spiel. Denn Alba hat in der zweiten Hälfte wirklich brillanten Basketball gespielt. Mhm. Also so konzentriert, so einen Gameplan durchgezogen, keine Turnover, nichts. Also wirklich sensationell reingefunden in dieses Spiel, die ganzen Optionen genutzt, ein bisschen Outside-Shooting, das war bei beiden Teams das Problem, kam dann von Berliner Seite noch hinzu. Paulding fast nicht existent, hat sich da auch einen abgequält, 1 von 7 von der Dreierlinie.
Wer hat den verteidigt?
Giedraitis am Anfang. Mhm. Und das hat am Anfang gar nicht so gut ausgesehen, aber dann wurde es immer besser, immer stabiler. Also insgesamt muss ich sagen, Berlin hat mich da wieder überzeugt. Und ja, wenn manche sagen, es ist einseitig oder subjektiv, dann muss ich sagen, nein, es ist einfach nur die wesentlich bessere Teamleistung gewesen. Mhm. Oldenburg war in der ersten Hälfte nur Cummings.
Ja, 24 Punkte.
20 in der ersten Hälfte.
Ja, Wahnsinn.
Das, und der fand dann nicht mehr statt. Und dann ist wirklich etwas zu dünn dann, was danach kommt. Ne? Also Mahal Basic wurde ausgewechselt, weil...
Der sich auch selber sehr kritisiert hat im
sehr
Interview.
Kritisiert, also ja.
Er sich selbst,
genau.
Wenn ich das richtig verstanden habe.
Er hat gesagt, seine Pick-and-Roll-Defense wäre eine Katastrophe gewesen.
Ja.
Und da...
Er gibt echt gute Interviews.
Er gibt gute Interviews. Ja, er fing auch an, wir haben die ganze Woche die Milch... eingesammelt und dann den Milchkrug wieder umgeschmissen.
So ungefähr. Ja.
Also es war ganz klar, sie haben sich komplett auf dieses Spiel fokussiert und dann ist zu wenig dabei rumgekommen. Aber Oldenburg ist eine sehr gute Mannschaft, aber die haben es tatsächlich nicht aufs Tableau bekommen. Und natürlich ziehen wir immer wieder mal sehr stark den Hut vor Alba Berlin, aber weil das eben so eine homogene und kompakte Mannschaft ist.
Ja.
Das habe ich selten gesehen, dass eine Mannschaft so...
Man sieht es ja auch im Scoring.
Ist.
Also Giedraitis 13, Hermansson 12, Noko 12, Sigma 11, Saibu 10, Peno 10, Wagner 8 und dann geht es immer so weiter. Ogbe 8, Clifford 6, Giffey 18 Minuten, 3 Punkte.
Die haben alle gleich viel Punkte gemacht, also gefühlt.
Ja. Also das ist schon,
das
schon
ist sehr. Und Hermansson auf der 1.
Balanced Attack, sagt man auf Deutsch.
Gell? Also auch Peno eben von der Bank gebracht, was auch gut funktioniert hat. Die Mannschaft ist... Wir haben es tausendmal gesagt und es ist mir auch egal, wenn wir dafür beschimpft werden, aber sie ist einfach richtig gut gecoacht.
Sie ist gut gecoacht, ja. Also das steht außer Zweifel, glaube ich.
Das steht außer Zweifel. Mhm.
Darum ist es auch immer spannend. Also sie hatten ja so einen Mini-Slump auch.
Absolut.
Niederlage gegen Vechta und Niederlage gegen Bayern in der Liga. Aber dann halt auch wieder dieser Sieg im Pokal. Also sie haben da was drin. Natürlich haben sie, also vom Kader her sind sie nicht so gut wie die Bayern, muss man sagen. Die individuelle Klasse ist,
nicht
so hoch.
Nicht so hoch.
Ja.
Aber dieses Teamgefüge ist brillant.
Ja.
Und eben mit dieser Spielweise. Sigma steht da ja an der Dreierlinie rum, wie festgewurzelt und verteilt die Bälle. Da cuttet der eine von links, der andere von rechts, Giedraitis mit seinem Curl zum Korb, bam, 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 bam und dann die nächste Option und zack, das ist einfach so ein Fluss, wenn das funktioniert. Das ist, man muss dazu sagen, gegen Belgrad oder gegen Braunschweig. Zwei Teams, die mit
stimmt, ultra, die Braunschweig-Niederlage, das meinte ich, ja.
Die ultra genau. viel Energie, wenn ja. du gegen eine Mannschaft spielst, war Partisan. Mhm. Ne? Da sind 8000 Irre in der Halle. Wir haben in der Pionierhalle gespielt. Ja. Vollgas. Vollgas. Ja. Und die Mannschaft komplett Vollgas. Trinkiere in der Seitenlinie. Vollgas. Und dann kommst du als Albert dahin, ja, und denkst,
da blüht er auf.
Lass uns doch einfach hier mal ein normales Basketballspiel machen, damit wir auch wieder so schön den Ball und uns selbst bewegen können. Und da hat Partizan gesagt, genau das machen wir nicht.
Ja. Da ist Trinkiere natürlich auch einfach ein Fuchs, weil er hat doch im Vorfeld auch gesagt, Berlin, Europeans best passing basketball team.
Ja, sowas. Die beste Mannschaft in Europa bei der Bewegung ohne Ball.
Off-ball movement, ja, sowas. Mhm. Und dann hackt er da natürlich rein, das weiß er ja. Also wie er da denn...
Genau.
Er macht das ja selber gern.
Genau.
Das war ja früher Bamberger Stil genauso.
Ja.
Sehr, sehr viel Bewegung abseits des Balles.
Und Partizan hat einfach komplett den Zahn gezogen, was das Tempo des Spiels angeht. Ne? Also wirklich wahnsinnig viel investiert. Und wenn du gegen Berlin wahnsinnig viel investierst, die Schiedsrichter auch eine gewisse... eigentlich laufen lassen, will ich jetzt gar nicht sagen, aber eine gewisse Physis zulassen, dann ist für Albert, ist für jedes Team schwierig, dann ist ja klar.
Absolut, absolut, ja.
Ja, aber das hat Spaß gemacht, dieser Trip in den Norden. Da muss man sagen, also dann ja, sieht man einfach mal auch andere Gesichter und
Cummings ist ein richtig guter Spieler auch.
Cummings ist ein richtig guter Spieler, ja.
Ja, geht ja auch in Richtung MVP. Kandidat zumindest, weil ohne den, wenn man wieder diese Argumentation führen will.
Vielleicht wenn wir dann mal, wir können ja mal in, weiß ich, ein paar Wochen unsere MVP-Wahl in der Hinsicht einschränken, indem wir von jedem Spieler, von jeder Mannschaft den Spieler nehmen, der für das Team am wertvollsten ist. Dann sind wir schon mal einen Schritt weiter.
Es werden nämlich immer Stimmen laut, Robert Häusel, Kollege von basketball.de, schreibt ja auch, dass Djedovic eigentlich der wichtigste Spieler für die Bayern ist und dass Williams einfach der beste Spieler der Liga ist, also unabhängig davon, so kann man natürlich auch
argumentieren. So kann man auch argumentieren, das stimmt auch irgendwie. Djedovic macht natürlich
der hält den Laden schon auch zusammen, ja.
Der macht viel in der Defense auch, der kümmert sich oft um den besten Guard des Gegners.
Bringt die Energie.
Bringt Energie ohne Ende.
Mhm.
Also das ist auf jeden Fall einer der großen Gewinner.
Ja.
So, bist du nicht vorbereitet, weil ich habe tatsächlich sehr ausführlich Zuhörer-E-Mails gelesen. Ich war ja lange im Zug.
Wirklich?
Ja, ja.
Ach komm.
Ich habe ja viel im Zug gesessen an diesem Wochenende.
Mhm.
Also sehr, sehr viel.
Interessant.
Und dann bin ich mal alles so durchgegangen. Ja, also,
viele beginnen mit,
hey Michael.
Wir sind ja immer an dich.
Nee, hallo Alex Dächern, hallo Michael Körner steht hier von Henrik Büttcher. Der schreibt an uns beide.
Ja.
Also das...
okay, also wenn...
Da geht es eben auch um E-Sport und alles. Ne?
Ja, E-Sport polarisiert sehr. Also da haben wir Pamphlete bekommen zu Pro und Contra. Auch das Grüße an den Kollegen Sebastian Gloser in Nürnberg.
Ich habe sogar Notizen gemacht.
Du hast Notizen gemacht. Okay, jetzt lass mal raus, du Streber. Lass mal raus.
Also es geht... sollen wir kurz jetzt schon auf E-Mails eingehen oder nach unserem Gespräch?
Ja, mach ruhig jetzt.
Wir können es ja aufteilen. Also Henrik... Büttcher hat eine sehr lange Mail geschrieben bezüglich E-Sports und da ging abschließend, also geht um die Diskussion, dass natürlich nicht zu Olympia sollte und dass es keine ernsthafte Debatte ist, dass E-Sports-Geschichten bei Olympia landen werden. Dazu auch natürlich, was ist echter Sport? Schach ist seiner Meinung nach auch in dem Sinne kein Sport und Motorsport würde er hingänglich als Sport werten, da sowohl der Wettbewerbscharakter, das taktische Spiel, die körperliche Fitness, als auch die Notwendigkeit, ein gewisses sportliches Talent zu besitzen, vorhanden ist. Und am
das
Ende,
sehe ich auch so, ja.
Am Ende, woher diese große Ablehnung gegenüber E-Sports? Das haben mir mehrere geschrieben und da möchte ich kurz drauf eingehen, dass ich E-Sports
mit deinem Zitat, ich bin stolz darauf, es nicht zu wissen, bei der Rick Fox Trivia. Echo Fox heißt das Team übrigens, habe ich das letzte Mal vergessen.
Ah, okay. Also ich lehne E-Sports nicht ab. Also ich finde Computerspiele, ist das der richtige Begriff?
Klar, das kann man sagen, ja.
Finde ich völlig in Ordnung und ich habe ja auch selber, ich habe früher gerne Winter Games gespielt.
Winter Games war cool. Hotdog, immer einmal Rückwärtssalto auf die Safe-Variante.
Also ich habe mehr Joysticks zerballert, als manche Hörer sich vorstellen können.
Interessant.
Also ich lehne...
Aber du hast aufgehört nach Commodore Amiga.
Ja, ich bin wieder zum alten Analog-Brettspiel übergegangen. Dazu komme ich gleich übrigens noch.
Okay.
Ich lehne es nicht ab, sondern ich möchte nicht, dass es E-Sport heißt. E-Game finde ich jetzt gut. Aber es kann nicht alles Sport sein. Ist das kein
Euphemismus? Weil, achso, nee, stimmt nicht. Games gibt es ja auch analog.
E-Games. E-Game. Dann ist es für mich in Ordnung. Aber es ist kein, ich möchte diesen, weil dann ist auch Carcassonne, weißt du, wenn ich, oder Siedler von Catan, jetzt komme ich wieder zum analogen Brettspiel, da brauche ich auch taktisches Verständnis und eine gewisse körperliche Voraussetzung, dass ich da 7 Stunden auf dem Stuhl sitzen kann, ohne dass mir der Rücken wehtut. Also, dann ist das auch Sport.
Also, puh. Ja, nee, das sehe ich jetzt nicht so, weil du hast, im E-Sports zumindest, du hast halt diesen Teamcharakter. Also du kannst dieses Sportliche, also ich sehe ja auch nicht, es ist nicht 1:1 anwendbar als Sport, das ist ganz klar. Aber dadurch, dass du halt als Team spielst, du hast verschiedene Durchgänge, du hast so ein paar Parallelen, die du da argumentieren kannst, und wenn du dann das I davor setzt, was jetzt aber nicht heißt, dass ich das bei Olympia sehen wollen würde. Also.
Okay, dann war es das vorerst mit E-Sports, aber wir wollen diese Diskussion, also es ist ja eine Diskussion und die kann man ja heutzutage führen, und insofern bin ich auch dankbar über die Zuschriften tatsächlich. Also ich mache mal.
Es ist eine spannende Diskussion. Ich wurde auch ermahnt von einem Zuhörer aus Korea, schöne Grüße an der Stelle, der meinte, ich hätte mich selber nicht als Gamer bezeichnet, hätte doch mit ihm aber so viel Super Mario Kart gespielt. Er hat natürlich recht. Also ich bin nach 16-Bit Super Nintendo ausgestiegen.
Nach 16-Bit Super Nintendo, das sagt mir jetzt nichts. Also 16-Bit sagt mir in dem Sinne nichts.
Also es gibt das Original Super Mario Kart und dann gab es das Mario Kart 64 und danach 1000 andere. Aber es gibt nur ein wahres. Mhm. Das haben wir wirklich bis zum Umfallen gespielt.
Dann möchte ich noch auf Herrn oder Frau Schäfer-Gladbach eingehen. Es ist wohl ein Herr, weil er heißt mit Vornamen Karl-Heinz.
Das könnte ein Hinweis sein.
Vielen Dank für die Filme über die Nationalmannschaft sind spitze.
Vielen Dank.
Schreibt er. Mhm. Euren Podcast höre ich gerne. Die Filme sind von Alex. Also das gebe ich gerne weiter, das Kompliment. Habe ich nichts mit zu tun mit diesen Filmen, außer dass ich Alex unterstütze, moralisch gesehen, dass ich das toll finde. Als Spielkommentator höre ich Herrn Körner meist gerne, wenn er nicht ununterbrochen redet und so weiter. Er
seine Weisheiten verbreitet.
Er führt auch negative Dinge auf. Sie haben völlig recht, Herr Schäfer.
Da auch sollte er weniger auf seine elektronischen Spielzeuge sehen. Oh, da wurdest du beobachtet.
Ich habe in dem Sinne kein elektronisches Spielzeug, sondern ich habe einen Laptop und ein iPad.
Achso, ich dachte, du sitzt da mit der PlayStation.
Mit der 16-Bit Nintendo. Ich habe auf dem iPad ist die Statistik des Spiels und auf meinem Laptop sind meine PDF-Dokumente, weil ich ja ein papierloses Büro führe. Ja. Also eine Frage ist aber, am Ende eines Spiels gibt es immer eine Zusammenfassung, wie wäre es, wenn die Kommentatoren am Ende auch einen Satz über die Schiedsrichterleistung in diesem Spiel sagen würden? Bla 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 bla. Wenn dann ein Name besonders häufig im Zusammenhang mit gut oder schlecht genannt wird, könnte das zu einer Selbstbesinnung, einer Verbesserung der Schiedsrichterleistungen führen? Oder gibt es da einen Maulkorb-Erlass? Keine Schiedsrichterkritik durch Trainer, Spieler oder Kommentatoren? Spannende Frage, deswegen würde ich sie gerne beantworten wollen. Man muss das dosieren, glaube ich. Also man kann Schiedsrichterleistungen nicht ignorieren während eines Spiels, all dieweil es.
Vor allem, wenn sie auffallen.
Ja, und
genau. Oder wenn sie zum Thema werden, das ist es ja.
Und weil wir es mit einer Sportart zu tun haben, wo sehr, sehr viele Schiedsrichter Entscheidungen gefällt werden. Basketball, da gibt es oft einen Pfiff. Aber wenn du zu sehr und gerade am Ende eines Spiels so eine Art Schiedsrichter-Fazit ziehst, lenkst du meines Erachtens von dem wahren Spielverlauf ab. Also wer ist die bessere Mannschaft und hat zu Recht gewonnen oder verloren. Und zweitens, gibt es für diese Aufgabe einen speziellen Schiedsrichterbeobachter? Bei jedem Spiel ist ein Schiedsrichterbeobachter dabei, der sich diese Szenen, der nichts anderes macht, als mit seinem iPad, mit seinem elektronischen Spielzeug im Übrigen, da zu sitzen und auch während des Spiels bereits Szenen zu analysieren, um sie nach dem Spiel eine Stunde lang in der Kabine mit den Schiedsrichtern zu besprechen.
Also,
ich glaube, das ist wichtiger.
Ja.
Als dass, wenn wir da noch irgendein Urteil fällen.
Das ist nicht unsere Aufgabe. Außer, das ist ein spielentscheidender Pfiff, dann wird es zum Thema. Was es ja auch schon gab, beispielsweise Loh gegen Djedovic. Letztes Jahr Bamberg im Pokalviertelfinale, im Audidom, als das End-One gepfiffen wurde. Da wird es dann zum Thema, dann musst du es thematisieren. Ich sehe es auch nicht als eure Aufgabe oder als unsere Aufgabe als Journalisten, das zu einer regelmäßigen Aufgabe zu machen, beziehungsweise einfach das nach jedem Spiel zu machen. Und man kann auch wirklich sagen, Schiedsrichter haben da einen verdammt toughen Job. Ich kann da auch empfehlen an der Stelle, ich habe mich jetzt sehr viel mit Eishockey-Referees auch beschäftigt, weil wir haben da gerade einen Film gemacht, da hörst du die komplette Kommunikation der Refs auf dem Spielfeld. Und das ist im Basketball auch nicht anders. Das hat man damals in der Bayreuth-Doku gesehen. Schiedsrichter haben da einen verdammt harten Job und es ist immer sehr leicht gesagt von außen, der ist schlecht, der ist gut oder wie auch immer. Meistens heißt er, der ist schlecht, weil du natürlich in der Emotion des Spiels da auch urteilst, als Zuschauer, als Fan möglicherweise. Und das muss man wirklich sagen, was die da leisten auf dem Feld. Mhm. Also ich kann das auch nur empfehlen, es ist sehr spannend, auch wenn es Eishockey ist, zu sehen, wie viel da kommuniziert wird. Und auch die bekommen nach jedem Drittel Feedback von einem Schiedsrichterbeobachter.
Ah, nach einem Drittel schon?
Ja, ja. Also bei großen Spielen ist da einer da, der geht mit ihnen in die Kabine und die besprechen manche Pfiffe. Das sieht man da auch alles. Und feedbacken halt direkt. Mhm. Und die haben natürlich deutlich längere Drittelpausen, 18 Minuten, haben da Zeit, sich auszuruhen und besprechen das. Also auch ein sehr spannender Aspekt. Also Schiedsrichterei würde ich nicht machen wollen, könnte ich nicht machen. Mhm. Deshalb, ja, mein Plädoyer für mehr Verständnis.
Absolut richtig. Ja. Also ich bin auch jemand, der sagt, ich habe viel zu viel Respekt vor der Leistung der Schiedsrichter. Und wir haben es ja hier auch schon gehört, als zum Beispiel Anne Panther hier bei uns war, die wissen ja selber, dass sie nicht ohne Fehler sind.
Natürlich. Ich meine,
und das ist ja auch ganz normal. Die Spieler machen Fehler, ja. Der Trainer macht Fehler. Im Übrigen der Kommentator macht auch Fehler.
Soll vorkommen.
Das sind alles Menschen und die Schiedsrichter gehören auch in diese Kategorie. Deswegen sollte man da vielleicht dann auch mit dieser gerade Schlussbetrachtung von wegen Oldenburg hat gewonnen oder verloren und Enrico Streit hat heute die Note 2- verdient, weil dieser eine Pfiff, der ging gar nicht, ansonsten war es recht gut. Das ist mir ein Drüber. Also ja. Eine Bewertung der Schiedsrichter von unserer Seite sollte nicht erfolgen, sondern von den Profis übernommen werden, die das besser können.
Absolut.
So, wir nähern uns dem Highlight der Sendung, denn wir gehen jetzt gleich ins Oberfränkische. Zu einer Mannschaft, die eigentlich ja über Jahre ein Hort der Stabilität war. Es gab die Ära Fleming, 7 Jahre, davor die Ära Bauermann, weiß ich gar nicht wie lange. Die Ära Trinkieri, immerhin auch 3,5 Jahre. Mhm. Und jetzt werden dort Trainer, ich will nicht sagen, es ist übertrieben, was ich sage, aber jetzt
ist es. Das ist der dritte Trainer innerhalb eines Jahres.
Ja, also. Das ist schon fast HSV-Tempo. Das wird hoffentlich nicht so weitergehen. Aber all dieweil ja auch noch im Backoffice Probleme hinzukamen, also mit der Kündigung erst und dann der vorzeitigen Entlassung von Rolf Beier und der Neuinstallation ab dem 01.01.2019 von Arne Dirks und der jetzigen Trainerentlassung am letzten Wochenende, müssen wir natürlich auf das einstige, kann man sagen, einstiger Vorzeigeverein, naja, zumindest auf diesen ehemaligen
Ort. Im Sport geht es um Erfolg und sie waren die Erfolgreichsten. Genau. Somit waren sie ja schon ein Vorzeigeverein.
Kann man so sagen. Genau, auch der Spielweise unter Trinkieri. Der
Spielstil, genau.
Die Akteure, die gespielt haben, die mittlerweile alle in der NBA sind.
Ja, genau, oder bei Top-Euroleague-Teams. Auch da muss man sagen, es ist ja wieder so, man hat damals ja auch nicht hinter die Kulissen schauen können. Und natürlich, haben wir auch schon thematisiert, darf man ja auch nicht unterschätzen, ist gleich wie Schiedsrichter von außen drauf schauen, schlechter Pfiff. Schlechter Schiedsrichter, ist es ja auch so, du bekommst ja auch nicht mit, was da über die Jahre im Hintergrund wohl los war. Genau. Auch wenn das Produkt und das, was wir gesehen haben, unfassbar interessant und spannend zu verfolgen war, hat es da schon auch schön gebrodelt hinter den Kulissen über die Jahre.
In
der Ära Trinkieri.
Ja, also das Verhältnis Mannschaft-Trinkieri muss auch in vielen Phasen nicht das allerbeste gewesen sein.
Auch Backoffice mit Coach.
Auch das.
Auch ein Thema.
Auch das
kriegt man ja gar nicht
genau, mit. Genau, wie der Coach sich verhalten hat zu Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Oh, gendermäßig, ganz weit vorne gewesen gerade. das ist auch immer noch so eine Geschichte. Also man bekommt vieles nicht mit. Am Ende zählt nach außen für den Fan wahrscheinlich doch eher, holt die Mannschaft Titel, spielt sie guten Basketball.
Genau.
Können wir uns damit identifizieren? Ganz wichtig.
Ganz wichtig, ganz, großer Punkt.
Ganz wichtig. Also viele Fans sagen ja auch, ich akzeptiere durchaus 1-2 Jahre.
Ja.
Wenn wir da nicht oben mitspielen. Hauptsache, wir haben eine Mannschaft, mit der ich mich identifizieren kann.
Ja.
Und all das.
Wenn dann halt der
Reset-Knopf
gedrückt wird und angekündigt wird, wir wollen junge, hungrige Spieler, das war halt das Problem, glaube ich. Also die Identität ist noch nicht da. Und jetzt wurde der Reset-Knopf wieder gedrückt.
Wir werden jetzt mal sprechen mit dem neuen Geschäftsführer Arne Dirks in Bamberg. Ob das jetzt schon der Reset-Knopf ist, ob der auch tief genug gedrückt wurde, ob es unterschiedliche Stufen und Intensitäten eines Reset-Knopfes gibt. Also
möglicherweise.
Möglicherweise. Viele Dinge, die wir da, also es liegt ja auf der Hand, dass wir nach Bamberg gehen müssen. Das machen wir jetzt und sagen guten Tag nach Bamberg. Arne Dirks, herzlich willkommen bei uns bei Abteilung Basketball.
Ja, herzlichen Dank, ich freue mich.
Ja, Arne, wir gehen direkt hier zum Du über, weil, also du bist etwas älter als Alex, aber deutlich jünger als ich, deswegen darf ich das. Obwohl, und das finde ich spannend, bei Wikipedia steht als Geburtsjahr 1976 oder 1977 bei Arne Dirks. Das kenne ich bisher nur von irgendwelchen Mönchen aus dem Mittelalter, geboren in etwa 1326. klär uns doch mal auf.
Also, ja, man weiß es nicht so genau. Ich weiß auch tatsächlich nicht, wo das herkommt. Also ich bin nicht der Verfasser meines eigenen Artikels, aber ich kann das aufklären. Tatsächlich ist es 1977.
1977, wir haben es also mit einem 41-jährigen Geschäftsführer jetzt zu tun bei Brose Bamberg.
Genau so ist das richtig.
Ja, gestern gab es den Neujahrsempfang und du wirst dich jetzt immer wieder auch mit den gut unterrichteten Kreisen auseinandersetzen müssen und die haben mir berichtet, dass da was ganz Großes passiert ist gestern, nämlich Arne Dirks hat sein erstes fränkisches Rauchbier getrunken.
Ho. Ich wusste sofort, dass du darauf hinaus möchtest. Ja,
wie war das?
Ich muss ja in Franken auch richtig ankommen und insofern hat mich Mediendirektor Thorsten Vogt gleich mit dem Rauchbier von Schlenkerla versorgt. Ich muss sagen, ich habe es ausgetrunken.
Aha, das ist okay, das Austrinken ist schon mal, aber wie war es jetzt so geschmacklich, ganz ehrlich? Also selbst gestandene Biertrinker haben oft Probleme mit Rauchbier, zumindest wenn es ihr erstes ist.
Also es ist sicherlich gewöhnungsbedürftig, aber ich will nicht ausschließen, dass ich nochmal zum Rauchbier greife. Ja. Also es war durchaus so nach dem dritten, vierten Schluck und dann sagten mir vor allen Dingen die Partner vor Ort, ab dem dritten Bier wird es dann richtig lecker. Ja. Also ich lasse mich dann noch überraschen, was da kommt.
Ja, denn wir wollen ganz kurz natürlich auch ein bisschen über eine persönliche Historie von dir sprechen. Du bist ein echter norddeutscher Junge, kommst ursprünglich aus?
Aus Bremen. Ein echter Bremer
Junge. Ein echter Bremer Junge, warst bei den Eisbären Bremerhaven zuständig für das Marketing vor einigen Jahren.
Ne? Ja, ich habe als Marketingleiter 2005 angefangen und dann, jetzt muss ich selbst überlegen, 2011, 2012 die kaufmännische Leitung noch übernommen, war insgesamt 10 Jahre in Bremerhaven.
Ja, dann gab es die Zeit als Chef der Verwaltungsgesellschaft, kann man das so sagen, des Deutschen Volleyballverbandes, der Vermarktungsgesellschaft des Deutschen Volleyballverbandes, also auch da im Bereich Vermarktung tätig, das ist auch so richtig.
Genau, also ja. Schwerpunkte sicherlich klassisch Vermarktung, aber auch die gesamten Events, Länderspiele im Beach-Bereich, Techniker Beach Tour und diverse Dienstleistungsaufgaben, die wir für den Deutschen Volleyballverband übernommen haben.
Ja, und dann kommt plötzlich dieser Anruf aus dem Oberfränkischen und die Möglichkeit, Geschäftsführer in Bamberg zu werden. Wie muss man sich das vorstellen? Kommt dann die Familie erstmal zusammen und sagt, Mensch, Junge, das ist ja südlich von Osnabrück, da kannst du doch nicht hingehen? Oder wie war das? Wie ist das abgelaufen? Wer ruft da überhaupt an? Das würde mich schon mal interessieren.
Also ich glaube, der Prozess läuft so ein bisschen länger. A, habe ich, glaube ich, immer noch ein recht gutes Netzwerk aus dem Basketball und immer auch ein sehr gutes Verhältnis zu Rolf Beyer gehabt. Das heißt, ich habe mich auch in meiner Zeit vom Volleyball mit ihm auch immer mal wieder ausgetauscht und insofern stand man da in Verbindung, aber wie gesagt auch sicherlich mit anderen Basketballmanagern in Deutschland. Ja, und dann wurde es so ein bisschen irgendwann tatsächlich konkreter, als es hieß, die Stelle ist zu besetzen. Und dann habe ich diverse Gespräche geführt mit Rolf, mit dem Aufsichtsrat über die Perspektiven, über die Möglichkeit und ich fand das extrem spannend und meine Frau weiß ja, wen sie geheiratet hat. Also insofern, ich würde mich als Sport begeistert bezeichnen, meine Frau vielleicht sogar als sportverrückt. Also da gab es nicht, als dann wirklich die Möglichkeit bestand und wir so auf einem Nenner waren, gab es für mich und für uns tatsächlich dann auch nicht so lange etwas zu überlegen.
Ja, das ist natürlich schon mal sehr hilfreich, wenn man eine Partnerin an der Seite hat, die das dann mitmacht, dieses Umziehen. Ist ja dann tatsächlich auch eine soziale Geschichte, dass man das ganze Umfeld da wechselt. Das ist ja nicht nur der Job an sich. Ja, jetzt bist du seit 1. Januar im Amt und plötzlich macht es Wumms nach 14 Tagen schon. Das ist eine Entwicklung, die wir als Außenstehenden in der Geschwindigkeit dann, wenn ich ehrlich bin, doch nicht erwartet haben, dass der Head Coach entlassen wird. Was hat am Ende den Ausschlag gegeben?
Na, ich glaube, dass man das deutlich gesehen hat, die Mannschaft sehr verunsichert ist, dass sie vor allem natürlich in den Heimspielen gegen Bayreuth, aber zuletzt auch gegen Vechta nicht das Gesicht gezeigt hat, was wir uns alle von der Mannschaft wünschen. Und damit meine ich nicht nur intern, sondern auch Fans und Partner. Bamberg stand immer für leidenschaftlichen, kämpferischen Basketball. Und das war nicht wirklich das, was dieses Team auf den Platz gebracht hat. Und viel schlimmer noch, glaube ich, dass man einfach nicht das Gefühl hatte, es ist eine Entwicklung in der Mannschaft zu sehen. Also das kann sich irgendwo über die nächsten Spiele verbessern. Oder es waren jetzt zwei Ausrutscher. Und das hat am Ende des Tages zu der Entscheidung geführt, dass wir uns leider vom Cheftrainer und auch vom Co-Trainer trennen mussten.
Du bist in der gesunden Lage, dass man dich für die Zusammenstellung der Mannschaft nun überhaupt gar nicht verantwortlich machen kann, wenn man erst seit 14 Tagen im Amt ist. Aber du wirst mit der Historie, wie diese Mannschaft zusammengestellt wurde, ja durchaus vertraut sein. Michael Stoschek als Aufsichtsratschef von Brose Bamberg und Hauptsponsor hat gesagt, er wollte junge, hungrige Spieler und Neuanfang und Reset-Knopf drücken. Mal im Ernst, also wenn ich eine Starting Five habe, wo ein Cizis, ein Hickman, ein Jelovac drinstehen, junge, hungrige Spieler sehe ich da nicht. Da kann der Headcoach ja erstmal am wenigsten dafür. Es geht ja auch darum, wie der Kader zusammengestellt wurde. Hat man das intern auch mal aufgearbeitet?
Das ist natürlich auch ein Thema, aber ich glaube, dass es auch eine Mischung ist, die damals tatsächlich ausgegeben wurde. Und ein Headcoach kann natürlich, ich glaube, dass wir viele junge Talente haben, sagen wir so, im Team, die wie ein Olinde, aber auch tatsächlich direkt in unserer Jugendmannschaft, die man bringen kann und die man zumindest an das Team heranführen kann. Und das ist tatsächlich auch nicht so passiert. Und das ist ausgegeben worden. Und das ist natürlich immer schlecht, wenn man das ausgibt und das tatsächlich nicht umsetzt. Also insofern war das vielleicht so ein Reset-Klopf-Light und wir wollen ihn schon richtig durchdrücken. Das hat Michael Stoschek gestern Abend übrigens auch in aller Deutlichkeit gesagt, dass das weiterhin die Vision und das erklärte Ziel von Brose Bamberg ist. Und wir glauben jetzt mit Federico Perego jemanden zu haben, der genauso tickt und diesen Weg gehen möchte.
Ja, das ist natürlich die nächste spannende Frage. Federico Perego ist ja aus der Trinchieri-Ära, wenn ich das so, also ist ja mit in Trinchieri damals mitgekommen. Ja. Und du hast ja auch schon in einem ersten Interview gesagt, er verkörpert so ein bisschen die DNA des Vereins. Wie geht's auch darum, dass man so ein bisschen einige Dinge vermisst, die unter Trinchieri dann doch gut waren plötzlich? Oder diese Ansprache, dieses etwas vulkanöse, leicht ruppige, kann ich mir aber bei Perego, muss ich aber zugeben, gar nicht so richtig vorstellen, dass der da Trinchieri Light jetzt plötzlich fährt.
Na, ich glaube, es geht nicht um eine ruppige Ansprache, aber es geht darum, wieder das zu vermitteln, was wir sicherlich unter Trinchieri, aber auch unter anderen Coaches, Bamberg gibt es ja nun schon sehr, sehr lange und steht sehr lange für gewisse Werte, wieder zurückbringen. Ich habe immer aus Bremerhaven so ein bisschen neidisch nach Bamberg geschaut, weil ich gesagt habe, da sind 75.000 bis 80.000 Einwohner und die sind alle Brose Bamberg-Fans. Mhm. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Das ist natürlich durch diverse Titel zu erklären, ganz klar. Aber das ist auch zu erklären, weil alles eine Einheit war. Team, Office, Fans, Partner, im Grunde alle, die so mit Basketball etwas zu tun haben. Und das ist etwas nach meinen ersten Gesprächen, wo wir aufpassen müssen, dass das nicht ein wenig bröckelt und wir diese DNA, von der ich gesprochen habe, und das macht für mich das aus, so ein bisschen verlieren. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, jemanden zu haben, der das alles kennt und der das zurückbringen möchte und der weiß, wofür Bamberg stehen sollte. Also ich würde es eher auf diese Schiene schieben, als jetzt auf den Stil. Ich glaube, er hat einen eigenen Stil. Er hat sicherlich unter Trinchieri unglaublich viel mitgenommen, aber auch unter den anderen Trainern. Ist selbst jemand, der Basketball 24/7 lebt. Viele, viele Ideen hat er gestern auch sehr schön im Gespräch gesagt. Er ist nachts aufgewacht und hatte irgendwie 60 Spielsysteme im Kopf, die er erstmal niederschreiben musste. Mhm. Also das geht dann vielleicht schon wieder in die beschriebene Richtung. Aber ja. Jemand, der strukturierten Basketball spielen will, der eine gute Defense spielen möchte. Ich glaube, alles so Dinge, die vielleicht nicht ganz so umgesetzt worden sind, wie wir uns das alle vorgestellt haben oder gewünscht haben.
Ich, also aus der Vergangenheit wissen wir, dass wenn irgendwo Trainerstellen vakant sind, dass bei dem entsprechenden Geschäftsführer des Vereins durchgehend auch die Telefone klingeln und das Mailpostfach überläuft mit Angeboten beziehungsweise tatsächlich mit Coaches, die sich selber anbieten. Können wir denen jetzt allen sagen, ihr braucht nicht mehr in Bamberg anrufen, der Perego macht das bis Ende der Saison, oder wenn jetzt mal jemand käme, wo man sagt, wow, also da müssen wir dann doch mal drüber nachdenken. Wie ist da die aktuelle Situation? Wie sicher sitzt denn Perego da jetzt bis zum
Saison? Ja, die haben mich ja alle schon angerufen, gestern und heute. Aber nein, also das haben wir, glaube ich, klar zum Ausdruck gebracht. Wir glauben, dass Federico Perego das schaffen kann. Mhm. Wir wollen ihm die Chance geben, das zu beweisen. Und er hat jetzt an dieser Stelle unser vollstes Vertrauen.
Ja. Also auch wenn Sascha Obradovic, der dann ja auch angerufen hat, vermute ich mal.
Und dann müsstest du auch seine Nummer haben mittlerweile. Radio Bamberg-Interview war was anderes.
Also es haben inzwischen tatsächlich unglaublich viele meine Nummer. Ich bin auch überrascht. Ja, aber er hat sich nicht gemeldet.
Er hat sich nicht gemeldet.
Ich weiß nicht, wo der Name herkommt, aber ist kein Thema.
Aber er könnte sich ja melden und könnte sagen, Arne, pass auf, ich, Sascha Obradovic, mache dir ein Angebot. Maximal 50.000 Euro bis Ende der Saison und dann reden wir neu und bis dahin habe ich euer Team aber sowas von auf Vordermann gebracht, da werdet ihr Tränen in den Augen haben. Da würdest du sagen, alles klar Sascha, ich danke für dein Angebot, wir bleiben bei Federico Perego.
Das würde ich dann sagen, ja.
Na gut, das ist eine Aussage.
Das ist eine Aussage, gut. Dann schreibe ich Sascha kurz, dass er nicht mehr anrufen soll, okay? Ja gut, also die Herausforderung in Bamberg, diesen Job anzunehmen, Arne, wir müssen da noch drüber reden, weil das natürlich einer der interessantesten Posten ist, die es im deutschen Basketball zu vergeben gibt. Erzähl uns doch trotzdem ganz kurz von diesen, ja, Dingen, die bei dir im Kopf rumgegangen sind. Es werden ja sicherlich auch manche gesagt haben, du weißt schon, du musst mit einem der Top-Alpha-Tiere Deutschlands zusammenarbeiten, nämlich mit Michael Stoschek. Inwieweit hat das auch eine Rolle gespielt bei dieser Jobauswahl, sage ich mal?
Ach, das will ich überhaupt nicht hochhängen oder gar nicht so sehen. Ich finde es toll, dass Bose Bamberg einen starken Mann hat, der sich unglaublich für diesen Sport begeistert und ja über die letzten Jahre zu einem Fan geworden ist und auch großen Unterstützer des Basketballs in der Region. Insofern sehe ich das überhaupt nicht negativ. Für mich ist das natürlich, und das hast du richtig gesagt, ein Riesenschritt. Es ist eine große Herausforderung. Ich habe Riesenlust dazu. Insofern habe ich nicht lange überlegt, aber ich habe sicherlich auch Respekt vor der Aufgabe. Das ist, glaube ich, auch ganz klar und das sage ich auch gern so an dieser Stelle.
In Bremerhaven gibt es ja auch einen mit Wolfgang Grube, der ja auch, ich will nicht sagen, ähnlich wie Stoschek, aber er ist ja auch Geschäftsführer bzw. Präsident, Hauptsponsor gewesen über viele Jahre. Also eine gewisse Erfahrung mit solchen Alpha-Tieren dürfte ja bei dir auch vorhanden sein. Wie schwer ist es denn mit solchen starken Menschen im Hintergrund, die sowohl beides sind, also Sponsor als auch operativ tätig, dass man da mehr ist als nur ein Erfüllungsgehilfe? Wie schwer ist das?
Also ich glaube, dass das bisher immer sehr gut funktioniert hat in meiner Karriere. Wolfgang Grube ist sicherlich ein starker Mann im Hintergrund und jetzt natürlich in einer ganz anderen Position noch, aber zu der Zeit, als ich in Bremerhaven war, aber auch ein Thomas Krone beim Deutschen Volleyballverband, der sicherlich auch allen sportbegeisterten Menschen bekannt hat, ist ein ähnlicher Mensch und ich habe immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, vor allem in der Zusammenarbeit mit Thomas Krone. Hat mir gezeigt, dass man viel zusammen umsetzen kann, dass man auch schnell Dinge umsetzen kann. Man muss natürlich ein gemeinsames Verständnis haben und das sehe ich mit Michael Stoschek im Moment komplett so der Fall.
Wie werden jetzt dann die weiteren Schritte sein? Also jetzt hat man sich zu Federico Perego bekannt für den Head Coach Job. Welche Möglichkeiten hat man denn sonst noch zu reagieren? Also gibt es tatsächlich, wenn das auch auf dem Neujahrsempfang von Michael Stoschek angesprochen wurde, dass der Reset-Knopf, dass der Daumen da immer noch drauf ist. Welche anderen Optionen gibt es denn da noch?
Na, aktuell glaube ich erstmal haben wir eine Mannschaft, und es ist ja immer einfach, jetzt alles auf den Trainer zu schieben, eine Mannschaft, die jetzt auch in der Pflicht steht, jetzt das umzusetzen, was wir uns vorstellen. wenn es um den Reset-Knopf und junge Spieler geht, dann geht es natürlich auch darum, jetzt junge Spieler auch vermehrt einzusetzen und vor allem aber auch junge Spieler aus dem Jugendbereich ins Training einzubinden und an die Mannschaft heranzuführen. Das heißt für mich auch, Jugendarbeit und junge, hungrige Spieler zu holen, dass man sich darum kümmert, dass der, ich will mal vom Unterbau sprechen, auch tatsächlich wirklich strategisch und mit Überlegung an den Profikader rangeführt wird. Und ich glaube, gerade in dem Bereich haben wir ein bisschen Nachholbedarf und werden mit Perego, aber auch mit allen anderen, die jetzt beteiligt sind, daran stark arbeiten.
Mhm. Was macht man dann individuell mit solchen Spielern wie zum Beispiel Arnoldas Kulboka? Der ist von der NBA schon gedraftet worden, aber hat sportlich, vor allen Dingen im defensiven Bereich, massiv enttäuscht. Da kann man natürlich auch sagen, okay, das ist vielleicht ein junger, hungriger Spieler, aber er bringt es sportlich nicht. Braucht man da auch vom Coaching-Staff her noch eine andere Ansprache oder eine andere Entwicklungsmöglichkeit für solche Spieler, die jung sind, hungrig sind, aber sportliche Defizite haben?
Ich glaube, wir haben erstmal mit Stefan Weißenböck einen herausragenden Individual Coach, der sich dieser ganzen Thematik annimmt. Arnoldas hat natürlich eine schwierige Phase hinter sich, war jetzt für mehrere Spiele raus aufgrund der Ausländerregel, wurde jetzt wieder reingeschmissen gegen Fechter in dem Spiel, wo die ganze Mannschaft nicht das auf den Platz gebracht hat, was wir uns vorgestellt haben. Also ich glaube, für ihn jetzt auch ganz schwer zu glänzen, geht es, glaube ich, erstmal jetzt wieder ihm Selbstvertrauen zu geben. Du hast richtig gesagt, er ist NBA gedraftet, also ist ein Riesentalent und mit dem muss gearbeitet werden, aber auch das ist intern bekannt und das wird auch so durchgezogen und ich verspreche mir noch einiges von ihm.
Mhm. Es gibt eine Personalie, als die Person damals nach Bamberg ging, da haben wir alle hier gesessen und gesagt, boah, super geil, endlich mal so ein Spieler in der BBL, ein fantastischer Charakter, ein überragender Spieler, hochdekoriert, er möge bitte für immer bleiben. Sein Name ist Nikos Tsisis und er befindet sich offensichtlich im sportlichen Frühwinter seiner Karriere, aber natürlich, und dafür plädieren wir ja ganz oft, wenn du über unsere Übertragungen hörst, ist das jemand, den man irgendwie unbedingt doch binden muss an den Verein. Gibt es Pläne und Optionen, so einen Spieler wie Nikos Tsisis über seine sportliche Karriere hinaus in Bamberg zu halten?
Also ich bin ja tatsächlich jetzt erst 15 Tage da. Ich kann sagen, ich habe mit ihm mich schon zusammengesetzt. Ein überragender Typ. Also insofern bin ich komplett bei dir. Es war ein Gespräch, was mir, glaube ich, wirklich in Erinnerung bleibt, weil wir nicht nur über Spielstile oder weil wir über ihn als Person, weil wir über Identifikation, über so viele Themen sprechen konnten. Ich fand das wirklich herausragend. Und natürlich, wenn man Chancen hat, eine derartige Person zu binden, dann bin ich der Erste, und ich komme ja ursprünglich auch mal so ein bisschen aus dem Thema Markenführung, der dafür spricht. Das muss natürlich passen und das muss man jetzt miteinander entwickeln. Aber ansonsten, klar, der hat jetzt nicht nur, weil er alles gewonnen hat, was man gewinnen kann in Europa, sondern auch, weil er über 4 Jahre hier, glaube ich, eine Identifikationsfigur für Fans, für Partner geworden ist, einen riesen Stellenwert. Und er fühlt sich auch unglaublich wohl in Bamberg. Und wollen wir mal sehen, was wir daraus stricken können in der Zukunft.
Ja, du hast den Begriff gerade genannt. Du bist ein Vermarkter, ein Vermarktungsprofi die letzten Jahre gewesen. So eine Figur wie Nikos Tsisis hatte natürlich auch eine ganz besondere Strahlkraft, in welcher Funktion auch immer, aber natürlich schwebt uns jetzt so eine Sportdirektor-Geschichte, könnte man sich schon vorstellen mit Tsisis. Also das ist jetzt nicht so ganz aus der Luft gegriffen, ohne jetzt dem aktuellen Sportdirektor das Wasser abgraben zu wollen. Aber das ist sicherlich eine Perspektive, oder?
Das muss man wirklich gucken. Also wir haben uns mal unterhalten jetzt das erste Mal. Wir werden jetzt noch ein paar Gespräche folgen lassen. Was hat er denn eigentlich vor? Wie gesagt, grundsätzlich fühlt er sich hier sehr wohl. Will er noch spielen? Was ist seine Rolle? Wo will er in der Zukunft landen? Da möchte ich mit ihm einfach noch ein bisschen tiefer gehen und da mal gucken, ob das in irgendeiner Art und Weise passt. Aber grundsätzlich nochmal überragender Typ.
Absolut überragender Typ und hochdekoriert in den verschiedenen internationalen Wettbewerben. Apropos, Arne, diese internationale Wettbewerbsgeschichte, da können wir alle nichts für, dass das so ein Sumpf geworden ist über die letzten Jahre mit Euroleague und FIBA. Ihr seid in der Champions League. Man hört immer so ein bisschen, ihr habt euch da committed für 5 Jahre, aber es gibt eventuell eine Ausstiegsklausel. Man darf doch in der Euroleague spielen. Kann man das konkretisieren? Also mal angenommen, man wird deutscher Meister oder man landet hinter den Bayern, es gibt einen zweiten Platz in der Euroleague in der kommenden Saison. Gibt es da konkrete Ansagen schon von eurer Seite, wie ihr euch international aufstellen werdet? Ist es in jedem Fall Champions League oder gibt es die Möglichkeit, bei gegebenen Anlässen dann doch in den Euroleague-Hafen zurückzufahren?
Also momentan sehe ich das so, Champions League. Mhm. Ich glaube auch, dass die Champions League sich stark entwickelt momentan. Das sieht man A an immer wieder neuen und auch klangvollen Namen, die sich für die Champions League entscheiden. Ich glaube aber auch, dass die Champions League als Organisation extrem gute Arbeit macht im Bereich Vermarktung, im Außenauftritt. Die Kombination natürlich zum Verband, die Euroleague und Eurocup so nicht haben, ist sicherlich auch ganz spannend. Aber nochmal, ich glaube, da muss ich für mich persönlich auch noch so ein bisschen ich will nicht sagen reinwachsen, aber viele Gespräche führen. Da gibt es natürlich Pros, da gibt es Cons, aber wir sind mit der Champions League nun in dieser Saison nicht unzufrieden. Ja. Ganz im Gegenteil, wir fühlen uns da sehr wohl, wir sind auch sehr wertgeschätzt von der Champions League, auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt für uns. Und man sieht, glaube ich, an den Teams und auch an den Ergebnissen, die wir haben, das ist ja nun irgendwie kein Fallobst, was das Spiel und Selbstgänger, sondern das sind ja auch auf Spieler auf höchstem Niveau. Das ist kein Real Madrid, das ist kein Panathinaikos, das ist richtig, aber es ist eine AEK und auch andere Spitzenmannschaften.
Ja, das ist sicherlich, das stimmt und es ist ja auch tatsächlich nicht unser Problem. Unser Problem ist es schon, aber eher nicht unsere Aufgabe, diesen Kuddelbuddel da auf europäischer Ebene zu zerschlagen, neu zu sortieren. Das müssen Menschen machen, die ja in anderer Funktion bei der Euroleague und bei der FIBA sitzen, obwohl, wie ist dein persönlicher Eindruck, wird das irgendwie mal zu einem Ergebnis führen? Also wir sind wahnsinnig skeptisch, alle, die das seit Jahren da verfolgen. Hast du ein besseres Gefühl, dass es da mal zu einer Einigung kommt?
Kann ich an der Stelle noch gar nicht so viel zu sagen.
Ist schwierig, ne? Schwieriges Thema.
Ja.
Das muss irgendwann natürlich mal passieren, ansonsten wird das wahrscheinlich der Fan höchstpersönlich bestrafen. Ja, eine spannende Aufgabe, die du übernommen hast, Arne. Ich hoffe einfach, dass dir alles hold bleibt, was dich dahin gebracht hat. Also das gute Gefühl, gute Gespräche, ein gutes Netzwerk, gute Leute um dich herum, ein gutes Team. Ich bin sehr zuversichtlich, weil wir haben die Bamberger tatsächlich als eine homogene und teamorientierte Vereinigung in den letzten Jahren erlebt und ich denke mal, dass man aus diesem Loch da auch wieder rauskommt, wenn tatsächlich alle, und das meine ich jetzt ganz ernst, von ganz, ganz oben bis in die unteren Bereiche, aber vor allen Dingen ganz oben auch mal fähig sind, Kritik anzunehmen von außen. Aber da bin ich zuversichtlich.
Also ich nehme zumindest alle guten Wünsche, die da jetzt von dir genannt wurden, erstmal mit. Und freue mich, wenn wir das alles so umsetzen können. Ich glaube, wir stehen jetzt vor einem wichtigen Spiel in der Champions League, aber einem vielleicht zumindest gefühlt noch viel wichtigeren Spiel am Sonntag im Pokal-Halbfinale gegen Bonn. Das wird auch bei weitem überhaupt kein Selbstläufer. Das wird ein unglaublich schwieriges Spiel, aber natürlich wollen wir ins Finale einziehen. Und darauf ist jetzt viel fokussiert.
Ja, das ist absolut wichtig, denn dieser Pokal ist ja der neue Magenta. Pokal geworden. Wir wollen natürlich nicht
Magenta
Sportpokal. Oh gut, ich wollte natürlich nochmal Magenta in den Vordergrund stellen, denn wir sind ja neu geboren worden am Samstag. Genau. Das Ganze nennt sich ja jetzt Magenta Sport und wird hoffentlich auf ewige Zeiten Partner der Easy Credit BBL bleiben. Arne, wir danken für deine Zeit an diesem Tag. Das waren 23 Minuten, vermutlich das längste Interview, was du bisher in den 14 Tagen führen durftest. Wir hoffen, es war nicht das letzte für uns bei Abteilung Basketball. Die guten und die besten Wünsche gehen nach Bamberg.
Es war tatsächlich das Längste. Es hat großen Spaß gemacht. Gerne wieder und liebe Grüße zurück.
Alles klar. Arne, gute Zeit. Bis dahin.
Danke, euch auch. Jupp. Tschüss.
Ciao. So, das war Arne Dirks, der neue Geschäftsführer. Macht einen... Was? Das kann nicht angehen. Also es gibt Dinge, ich habe mit vielen Sachen gerechnet schon in meinem Leben, aber dass das jetzt passiert.
Komm, leg mal auf bei Arne. Kommt Arne.
Ja, ich habe mir gedacht, Arne, ich soll das Mikro auch mitbenutzen.
Arne Malsch kommt hier zur Tür rein.
Ja,
guten Tag. Einfach guten an Tag. Diesem Dienstagmittag.
Guten Tag.
Du bist tatsächlich, du bist ja auf Südtour, stimmt.
Ich bin auf Südtour. Und dann muss ich da vorbeischauen, oder nicht?
Also, das ist ja der Hammer. Du siehst aus, als hättest du die Nacht durchgemacht.
Was? Nicht ganz, nicht ganz. Wir haben gestern mit Freunden einen intensiven Nachmittag verbracht.
Einen intensiven Nachmittag.
Ja, Arne, du altes Nordlicht. Du warst auf Südtour. Erzähl doch mal, wie es dir ergangen ist. Also, wir haben ja gerade hier unseren Süd-Geschäftsführer gesprochen. Du warst ja in Bamberg.
Ich war in Bamberg, bei Fechter. Ja, genau. Und ich muss sagen, sehr interessantes Gespräch, auch Arne Dirks, ne, Namensvetter, und ich kenne ihn natürlich auch aus den guten alten Nordzeiten, Bremerhaven, immer noch, und das ist keine leichte Aufgabe, glaube ich, konnte man auch eben raushören. Bamberg hat mir viel Spaß gemacht, das Spiel, aber in erster Linie aus Sicht von Rasta Fechter, muss ich sagen, weil das war überzeugend, überragend, was diese Mannschaft mit so wenig Möglichkeiten eigentlich rausholt aus sich, und das ist großartig, das ist wirklich großartig.
Trainer des Jahres eigentlich klar mittlerweile, oder?
Habe ich während der Übertragung auch gesagt, also für mich tatsächlich, Pedro Calles ist für mich ein sehr legitimer Kandidat.
Absolut, ja. Ich habe auch mit Aito über ihn gesprochen, er hat ihn erstmal jetzt neu kennengelernt, er wusste, dass es ihn gibt, aber an dieser Stelle, wir haben natürlich jetzt sehr viel über Bamberg und Bläh und die sind nicht gut gesprochen. Wir wollen natürlich die Leistung von Rasta Fechter hier nicht unter den Teppich kehren, um Himmels Willen.
Absolut.
Wir haben das auch oft hier schon thematisiert, hatten ja auch schon hier Gäste aus Fechter. Insofern, also das ist jetzt keine, wir wollen jetzt hier nicht despektierlich sein, aber das Feuer in Bamberg war natürlich das spannendere Thema.
Klar, definitiv. Und ich habe vorher Euroleague dann das Münchner Spiel gemacht gegen Mailand. Hat mir auch sehr gut gefallen. Also insofern, auch da habe ich den Bayern dann einen Sieg gebracht, weil ich mal im Süden vorbeigeschaut habe.
Aber jetzt ist ja jetzt schon klar. Dienstag, du bist immer noch nicht wieder in den Norden zurückgefahren. Gefällt es dir hier so gut, weil hier endlich Winter ist? Ne?
Ja, deswegen. Hier ist endlich Winter. Und bei uns, also spätestens ab Leipzig, wenn ich dann hier zurückfahre heute, da ist dann kein einziger Fatzen Schnee mehr zu sehen. Und insofern.
Ich war 3 Tage im Norden und da hat es halt nur geschüttet. Es hat durchgeregnet, durchgeschifft, dass ich nach 3 Tagen dachte ich, ich existiere gar nicht mehr, ich bin aufgeweicht.
Na, ich hatte ja eigentlich ursprünglich, hatten wir ja so kurz überlegt auch, ob wir uns auf halbem Wege treffen und du vielleicht dann hier das Euroleague-Spiel noch hättest machen können und dann hätte ich mal beim alten Kumpel Ingo Freier mal vorbeigeschaut in Gießen. Aber ich glaube, der hätte auch keine große Freude gehabt, wenn ich da jetzt
vorbeigeschaut hätte. Der hat aber genug Besuch am Freitag gehabt. Der ist besucht worden von Kumpels aus dem Ü35-Meisterschaftsteam. Da warst du auch mit dabei?
Damals war ich dabei, aber ich weiß nicht, ob es die Hagener waren oder die Hagener. Da war ich nicht dabei, weil wir sind ja Wedler und haben damals gegen Hagen verloren. Ein einziges Mal, muss ich dazu sagen.
Okay. Ja, da gab es ein großes Revival-Treffen. Ja. Obwohl Ingo wahrscheinlich nicht so gut gelaunt war, nachdem er 104 Punkte kassiert hat.
Glaube ich auch mal.
Aber um das Bamberger Thema noch ein bisschen abzuschauen, wenn wir so viel Expertise jetzt hier haben. Sportdirektor Ruud Kauskas. Ist ein Thema auch. Wie seht ihr seine Person? Also er ist für uns Medien ja bisher sehr wenig präsent. Man kriegt ihn nicht mit. Was meines Erachtens auch oder so ein bisschen sinnbildlich für diese nicht vorhandene Identität. Also das ist ein Hot Take jetzt und was glaubt ihr?
Naja, also da würde ich 2 Dinge zu sagen wollen. Ich glaube, der Sportdirektor, also wir nehmen ja zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Daniele Baiesi vom FC Bayern München, der gibt auch keine Interviews. Das macht aber noch nicht
selten.
Selten, ja. Aber
nur wenn
er ist deswegen nicht unbedingt ein schlechter Sportdirektor. Also er kann eine unfassbare Strippenzieherei im Hintergrund und die Wahnsinnsleute zum Verein holen. Und ich glaube, dass er von den Personen, die tätig sind, am wenigsten für die Identifikation verantwortlich ist. Es ist natürlich gut, wenn du einen hast, der auch präsent ist und der auch die gleiche Handschrift irgendwo hat, wie jetzt der Headcoach oder wie die Aushängeschilder im Verein, im Team. Aber ich glaube nicht, dass es, also wenn Ruud Kauskas jetzt im Hintergrund dann super Kader zusammenstellen würde, dann wäre ich sagen, okay, das ist halt sein Job, das ist halt ein ruhiger, introvertierter Litauer, und das soll er machen. Aber der Kader von Bamberg ist nicht herausragend zusammengestellt. Er ist eher durchschnittlich zusammengestellt. Sie haben Hickman nicht losbekommen.
Ja.
Natürlich, und dann hätte es, und gut, Hickman verdient 800.000 Euro netto. Natürlich ist kein Verein in Europa bereit, das zu bezahlen. Du hättest schon mindestens die Hälfte übernehmen müssen. Oder vielleicht sogar 2/3. Oder vielleicht sogar ganz abschreiben. Quincy Miller hast du auch fast komplett abgeschrieben. Da hat man auch gesagt, brauchen wir nicht.
Gut, aber das sind Trinkieri-Verpflichtungen.
Ja, aber unabhängig davon, wenn du das Team wirklich, wenn du den Reset-Knopf drücken willst, dann musst du sagen, okay, Hickman wird uns vielleicht doch eher schaden als nutzen. Sie haben gedacht, okay, der wird vielleicht besser spielen als im Jahr 1, was er, glaube ich, sogar ein bisschen tut. Aber in der letzten Konsequenz musst du dich dann auch von solchen Spielern trennen. Und abgesehen davon sehe ich jetzt in diesem neuen Kader auch nicht die Verpflichtungen, wo ich sagen muss, oh, das hat der Sportdirektor aber richtig super gemacht.
Ja, genau. Deswegen konntest du ja bei Bayese immer argumentieren, dass, okay, man sieht ihn auch nicht viel, er ist immer da. Aber also ich sehe ihn ja, da sind zumindest während Sendungen immer gesehen. Ja. Also das ja, oder?
Ja. Jetzt ist keiner, der an die Öffentlichkeit möchte.
Genau. Er hat jetzt ein, zwei Interviews gegeben, auch bei uns. Aber du wusstest ja...
Wenn Marco Pesic nicht möchte, dann kommt dann hier
Bayese. Ja, genau. So ist es ja. Und wenn du... aber wenn du die Teams gesehen hast von Bamberg, dann hast du halt diese Handschrift erkannt. Das ist ja genauso die Argumentation... Die trifft absolut zu, finde ich, die du hast, Körni. Ja. Also deswegen, es ist schon schwierig in so einer Phase, wenn du dann halt auch noch so einen stillen Sportdirektor hast. Das meine ich damit.
Ja, das ist sicherlich wäre besser, wenn da jemand jetzt auch seine Philosophie vertreten würde, seine Pläne, seine Vision, sage ich ja immer so gerne, einfach, wo du sagst, okay, der hat wenigstens einen Plan von dem, was er macht, aber sich so ganz ins Kämmerlein zurückziehen, ist auch schwer. Ich bin immer noch irre, dass du ahne, dass du hier sitzt.
Ja, ich freue mich auch. Ich bin auch völlig geflasht auf gut Deutsch.
Dienstagmittag, Arne ist in München. Wann fährst du denn zurück überhaupt?
Jetzt gleich, dann nach der Sendung. Ich habe gedacht, ich schaue erstmal vorbei bei euch.
Nach der Sendung. Sehr schön. Hast du was mitbekommen schon zum Thema, als das Fechterspiel zu Ende war, hattest du schon irgendwie...
Man hat gemerkt, dass das, was mit der Mannschaft in der Zusammenarbeit mit dem Trainer nicht stimmte. Also ich habe dann auch durchaus mal die Frage aufgeworfen, wie es sein kann, dass auch so erfahrenen Spielern, ihr habt über Nikos Zisis gesprochen, über einen Hickman gesprochen, dass ein Zisis fünfmal den Ball wegwirft gegen eine Presse von Rasta Fechter. Da fehlt dann auch aus meiner Sicht irgendwo die Vorbereitung, die entsprechende Vorbereitung auf diese Spielzüge, die da kommen. Klar, die spielen Champions League unter der Woche, haben da nicht ganz so viel Zeit, aber Fechter ist ein Phänomen, das man irgendwo ja auch vielleicht mal einfangen kann. Andere haben es auch mal geschafft, gegen sie zu gewinnen. Und dann darfst du nicht dich so gehen lassen mit so einem erfahrenen Backcourt, dass du dann die Bälle wegwirfst. Und da fehlte mir dann tatsächlich eine Vorbereitung des Trainers an die Mannschaft. Und das konnte man deutlich erkennen, dass sie nicht wussten, was sie tun sollen.
Ja, also sind vom einen extrem ins andere gefallen, glaube ich. Also von Trinkieri zu Bagatskis. Ich glaube, der Cut war
Players
zu
Coach,
heftig.
Ein Players-Coach, ein sehr angenehmer, netter Mensch.
Absolut,
ich kenne ihn über einen guten Kumpel von mir, der mit mir zusammen gespielt hat in Lettland, beide lettische Nationalmannschaft damals gespielt, ein sehr angenehmer, guter Mensch, aber tatsächlich geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung eher einer, der so eine Nationalmannschaft trainieren muss, ne? Also die nicht immer täglich in einem täglichen Leben haben muss, einer, der die Mannschaft ein Stück weit bei Laune hält, aber ich glaube tatsächlich, dass eben diese wirklichen Unterschiede zwischen Trinkieri und ihm zu augenscheinlich wurden, zu offensichtlich waren und dass die Mannschaft das einfach nicht so umsetzen konnte. Das hätte vielleicht ein smootherer Übergang sein müssen von Trinkieri zu.
Gut, andere Spieler haben unter ihm profitiert, wie jetzt so ein Rubit, der halt unter Trinkieri fast ängstlich war, weil er keine Fehler machen wollte, weil er eingeschüchtert war von der Ansprache Trinkieris. Der hat unter Bagatskis natürlich performt, muss man sagen. Also der fühlt sich da wohler. Aber insgesamt geht es um die nicht vorhandene Struktur und natürlich auch um das, mangelhafte Defensivverhalten und einfach um Lösungen. Wurden zu wenig Lösungen präsentiert.
Ja.
So.
Rubit 15 und 6. Wisst ihr, was wir machen konnten? Wir könnten die Allstars wählen. Das All-Star-Voting.
Du meinst unvorbereitet. Ja, genau. An diesem 15. Januar soll ich hier. Nee, 16. Januar.
Ich, 15 oder 16. Ich muss jetzt meine Anrede, Vorname und Nachname eingeben.
Du wählst jetzt den All-Star, oder was?
Ich wähle jetzt mit euch meine All-Star-Einsendung. Telefon kriegen sie nicht.
Sie kriegen wie viel Zeit hast du jetzt eingeplant
dafür? Ich habe keine Ahnung, aber wenn Arne jetzt hier sitzt, dann...
Das machen wir ruckzuck, oder?
Das machen wir ruckzuck.
Ja, dann geht uns wieder Einnahme flöten, dann wirst du wieder gegrillt im Internet, Alex.
Ich werde gegrillt?
Ja.
Nee, du. Stellvertretend.
Das ist okay. Meine All-Stars, die kriege ich jetzt so schnell nicht hin.
Aha, okay. Spielerauswahl, Coaches. Deine Auswahl. Aha, ist neu. Ich wollte mir das auch mal ansehen. Aha, was kann ich da jetzt machen? Spieler? Was Chaos? Also das muss man schon sagen. Das NBA-Voting aktuell ist schon sehr geil. Also da gibst du einfach nur ein Luka Doncic All-Star-Vote und erzählt das.
Ja.
Also du musst es ja nur in Google eingeben.
Ja.
Und hier habe ich jetzt eine Auswahl und jetzt muss ich die rüberziehen, oder wie? John Bryant, oh, das ist echt hart. Vielleicht sollten wir uns wirklich vorbereiten. Aha. Team National, Spieler. Dorrit Bartel, Harris, Akpina, Brian, Tad. Achso, sind schon welche vorausgewählt? Es sind welche vorausgewählt und dann unten sind alle. Also ich kann auch Lars Lagerpusch, Marco Völler, Marco Batschak, alle kann ich, aha.
Okay. Marco Batschak wäre, glaube ich, dann mal ein interessantes.
Also wir fangen an mit dem Point Guard Deutsch, oder was?
Das wäre eine Möglichkeit, ja.
Gut, nehme ich Maodo Loh.
Dann nimmst du Maololo.
Einfache Wahl, würde ich sagen. Mhm.
Ja. Also, wen sonst?
Ah ja, jetzt ist er auf der rechten Seite.
Mhm. Ich würde Dennis Schröder nehmen, aber der ist nicht, steht nicht zur Wahl.
Der steht nicht zur Wahl. Lass mich überlegen, wo spielt der? Nee, da spielt MB. Okay, Shooting Guard.
Deutscher Shooting Guard.
Guter Werfer.
Ismet Akpina.
Ja, würde ich auch fast nehmen.
Ja?
Ja.
Arne wird es
ja
auch nehmen. Okay. Ja. Mhm.
Wie viel zum Deutscher?
Small Forward.
Ja. Deutscher Small Forward.
Ja gut, da gibt es nur einen, meines Erachtens.
Es gibt nur einen deutschen Small Forward?
Ja, Nils Giffey würde ich da wählen.
Achso, der ist für die drei da, okay.
Ja, ist auf vier.
Drei, aber vier, ja. Ja,
drei, vier.
Ich würde ihn auch, ja.
Giffey auf jeden Fall, ja. Giffey ist gut.
Ja. Dann haben wir einen Vierer.
Ein Vierer.
Ich bin bei Danilo Bartel.
Danilo Bartel geht, glaube ich, da keinen Weg dran vorbei.
Hm.
Und jetzt ist Bryant auf der 5 Deutscher. Jetzt ist
Bryant auf der 5 Deutscher, ja.
Das ist doch Käse, oder? Also ich weiß es nicht. Ja, der war die ganzen Jahre immer als Team international.
Djedovic ist ja auch Team national. Also das ist auch hart.
Djedovic ist auch national.
Ja, das ist auch hart.
Ich finde jetzt, wir haben zwei Bayern, dadurch durch Loh und Bartel sind für mich da noch ein bisschen herausragender, also nicht zu.
Ja gut, wenn du jetzt aber Shooting Guard,
komm mal näher
wenn hin, du, wenn, ja, du, ja, wenn du wählen musst zwischen Djedovic und Akpina. Das ist tough.
Das ist schwer eigentlich.
Das ist tough.
Aber Djedovic
performt auf Euroleague-Niveau auch sehr
ganz
gut.
Ganz starke Euroleague-Saison auch von Djedovic, muss man sagen.
Aber wir wollen ja Nationalspieler.
Ja.
Aber das ist wirklich hart. Ne?
Das ist hart. Also da würde ich jetzt auch, puh, also kannst eigentlich nicht, also beide sind da gleich zu werten in jedem Fall, mit leichten Vorteilen sogar für Djedovic, um ehrlich zu sein.
Ja.
Tja,
ja.
Also das ist jetzt,
aber ob
das die Bayern dann sind oder nicht.
Ein Hamburger muss ich natürlich dann mit Ismet Akpina festhalten.
Ja, gut.
Alter Wedler.
Alter Wedler.
Der muss da rein.
Ja.
Okay, ja. Djedovic rauslassen ist echt hart, wenn der...
Djedovic kannst du nicht raus. Wenn der wirklich teamnational hier aufgeführt ist, muss der da rein.
Und Center kannst du ja auch nur John Bryan da nehmen, wenn er teamnational ist. Es ist schon ein bisschen Banane.
Es ist super Banane.
Elise Harris gäbe es auch.
Spielt auch eine gute Saison.
Mhm.
Ja, solide, aber
wenigen.
Geht kein Weg an John Bryant vorbei,
wenn man jetzt sagt. Ja, also wenn er
dazu zählt, dann muss man John Bryant nehmen.
Okay, dann John Bryant, jetzt Team International.
Ja, da geht's jetzt zur Sache.
Ah, wir müssen noch einen Coach wählen, Coach National.
Coach National, also einen deutschen Trainer.
Hamsen, Wucherer, Menz, Freier,
Menz,
Triencic, Leibernat. Würde ich auch sagen, Frank Menz.
Oder?
Ja, also er hat es verdient auf jeden Fall. Was er da in Braunschweig macht, das ist großartig. Ja. Und einfach jetzt auch tatsächlich dann zum Abschied, muss man eben auch leider sagen, ne, zum Ende der Saison geht er aus Braunschweig weg, dann nochmal so eine Würdigung für seine gute Arbeit. Das wäre super.
Glaubst du, dass er zu Berlin geht als Saito-Nachfolger?
Ich weiß es nicht. Also es sind ja persönliche Gründe und das respektiere ich auch wirklich bei ihm, dass er sagt, dass er einfach deshalb aufhört in Braunschweig. Ich halte es nicht für ganz ausgeschlossen, sage ich mal so. Also das wäre einer, oder dass Aito vielleicht sogar noch bleibt, so in seiner Doppelkonstellation, dass er vielleicht diese anstrengenden Fahrten dann eben nicht mehr macht.
Also
oder
ich
so,
kann mir nicht vorstellen, dass Aito sich tut. Euroleague diese Auswärtsspiele
ja, genau, antut. Genau, das macht er nicht mehr, glaube ich
auch. Also da weiß ich würde es nicht machen mit, nicht mal mit 51.
Also wir rechnen damit, dass Alba Euroleague spielt.
Ja, das tun wir.
Ja.
Wer sonst?
Nach dem Erfolg jetzt auch in Oldenburg, ja, glaube ich
also
auch.
Also selbst wenn Oldenburg...
Ja gut, sie müssen immer noch ins Finale kommen. Also
ne, das geht wieso? Ja nicht. Die Jury kann auch zu Oldenburg sagen, wenn sie Meister geworden sind, ja. ihr habt keine Halle. Sorry.
Ja, das stimmt, da hast du recht.
Das ist Sportpolitik.
Okay, nee, ich finde es sehr spannend. Also wenn wir Bayern und Alba in der Euroleague hätten, dann sorry Bamberg und auch, man kann sich die Champions League immer schön reden und die ist toll organisiert und hat einen tollen Auftritt, ja. Aber die geilen Teams sind in der Euroleague.
Ja, das stimmt. Auch wenn der Spielplan ein bisschen gaga ist. Aber vielleicht kriegen wir Gruppenspiele nächstes Jahr.
Ja, das meine, sollten sie wirklich meine, wieder überlegen. Das ist
große Hoffnung, dass sie Euroleague zu Gruppenspielen zurückkommen.
Und mehr Playoffs. Also auch, wie geil sind denn Playoffs, wenn du Serien spielst? Ja. Dann mach doch lieber den Stress da. Also, ja,
ja. Also ich hoffe, sie spielen dann in 18 Teams. Wie viele Gruppen machen wir da? 18 durch 4 geht nicht. 18
drei Sechsergruppen.
Drei Sechsergruppen.
Drei Sechsergruppen auch.
Okay, und dann musst du unter die ersten... drei kommen und dann die beiden besten Viertplatzierten.
Ja, du musst auf 8 kommen für
Jesus.
Ja, also mit 18 sind Gruppen echt schwer.
Ja. Ja, wird schon gehen. Sollen uns anrufen.
Okay, Team International. Jetzt haben wir schon ein Team. Das ging relativ
Peyton fix.
Peyton Siever.
Oder zu viel verletzt.
Verletzt, ja.
Nein. Ich, da bin ich tatsächlich jetzt mal wieder, da komme ich als Norddeutscher euch zur Hilfe. Ich sage, ein Cummings spielt eine überragende Saison auch.
Okay. Ein Cummings muss dahin. Stockton auf der 1.
Oh, Stockton, also ganz Arne heute zu Beginn der Sendung, Michael Stockton bekommt von mir in diesem Jahr Punkte bei der MVP-Wahl.
Also wenn er von dir Punkte bei der MVP-Wahl bekommt, muss er auch All-Star sein.
Dann muss er eigentlich All-Star sein. Körny, also, dann gehen wir natürlich.
Also Stockton auf die 1, Cummings auf die 2.
Jetzt sind wir wieder beim Thema Fechter. Ich habe Göttingen in Fechter eben auch gesehen, ne? Und da hat Michael Stockton einen sowas von Off-Tag, ja. Also auch da sich von dem.
Ja, das hast du auch mal.
Ja.
Schau dich doch mal an heute im Spiegel.
Ist ja Gott sei Dank Radio und kein Fernsehen heute.
Stockton, Cummings und dann natürlich Pauling auf der 3.
Pauling hatte.
Also sehr gut, also
geht nicht an. Du kannst Pauling nicht beim All-Star-Game haben. Er muss beim All-Star-Game dabei sein.
Ja, gibt's
bin,
da
ich
nicht,
auch, bin ich auch dabei. Ja.
Ja, aber und Guy Dreitis?
Ja, aber da sind schon gute Leute auf der 3 auch noch sonst unterwegs.
Ja, ne? Aber Pauling. Nee, sorry, Pauling ist Gesetz.
Ja, Pauling ist
Pauling
gesetzt.
Muss reinkommen, ja.
Okay, gut. Und auf der 4 kommt dann Sigma wahrscheinlich.
Natürlich, Sigma.
Ja, und die 5?
Die 5.
Wen haben wir denn da?
Ah, fuck, wir haben noch keinen Williams.
Derrick Williams.
Buh. Ja, der spielt ja auf der 5.
Aber wir können, das ist ja lustig,
es ist nicht
positionsgebunden, die Wahl.
Es könnten noch 5 Center da spielen, oder was?
Ich glaube schon. Also wenn ich jetzt, ich mache jetzt einfach Williams dazu.
Du hast jetzt Cummings rausgenommen. Ja, dann lass mal Stockton, dann Pauling, so eher so eine 2.
Sollen wir Stockton lassen? Wir können auch Stockton rausnehmen, Cummings wieder rein, das geht. Es ist nicht, okay, das ist spannend. Ich
meine, gar kein, also wenn wir aus Oldenburg Pauling, so, Cummings super.
Sigma kann auch den Ball bringen beim All-Star.
Luke Sigma ist Point Forward, der kann auf allen Positionen eingesetzt werden.
Ganz ehrlich, wo man bei den Braunschweigern, wo ich gerade Etherton gesehen habe.
Ja, ja, das, auch ein das, Case.
Der spielt eine super Saison, auch
als Center. Auf
Der klassischen 5.
Etherton auf 5. Machen wir einen Braunschweiger, belohnen wir sie für aktuell.
Platz 7.
Für einen Playoff-Platz.
Und dann macht das.
Dann brauchst du einen Fechtaler auch drin eigentlich.
Das ist Teamwork, aber Austin Hollins spielt eine tolle.
Ja, ja, eben.
Austin Hollins ist toll.
Und dafür kommt Pedro Caiz als International Coach dann.
Das definitiv stimmt. Dann honorieren wir Fechter so. Okay, ich habe jetzt Pauling, Sigma, Williams. Williams muss All-Star sein.
Ja, klar.
Also,
ja.
Puh. Dann haben wir hier noch Rubit, können wir auch.
Rubit auch gut.
Ja. Ganz starke Saison.
Auch. Ja, nehmen wir Rubit noch dazu und wir nehmen jetzt keine Rücksicht auf Positionen und könnten da jetzt noch Cummings dazu nehmen. Dann hätten wir Pauling, Sigma, Williams, Rubit, Cummings.
Das ist relativ kräftig unterm Korb, sag ich mal.
Ja.
Aber dann natürlich kein Kreilsheimer.
Positionless Basketball nennt man das.
Das ist doch sowieso, das ist doch die moderne. Im Jahr 2000.
Die kriegen den Ball schon 25. vor, da mache ich mir keine Sorgen bei denen.
Ja. Und Cummings kann den Ball dribbeln zur Not. Ja.
Okay, Coaches Aito.
Ja, da müssen wir jetzt Pedro mal nehmen.
Ja, dann nehmen wir jetzt Pedro Calles.
Aito 2.0.
Okay.
In Spanien immerhin.
Okay. So, da sind unsere.
Das ist aber schöner, wenn wir das dann übertragen.
Oh, ich bin kein Roboter, muss ich noch machen.
Du musst einen. Ach so, okay. So, Donnerwetter, die Sicherheitsvorkehrungen.
Wir sind auch nicht ganz sicher, ob du kein Roboter bist. Aber
nicht, dass da die Hacker aus Crailsheim da.
Genau, das manipulieren.
Kann natürlich auch sein. So, ich klicke an, ich bin kein Roboter. Muss ich einen Capture auch noch machen? Nein, krieg grünen Haken. Super.
Okay, du hast also jetzt abgestimmt unter deinem Namen dann jetzt?
Ich habe jetzt offiziell unter meinem Namen abgestimmt. Für Lo, Akpina, Giffey, Bartel, Bryant, der Deutsche, John Bryant. Ja, sagen wir dann Johannes.
Also wenn, er hat ja doppelte Staatsbürger, oder musst du die alte abgeben?
Gefährliches Halbwissen.
Der muss die abgeben,
ja, oder? Ich glaube auch.
Der muss nicht abgeben.
Ich glaube auch. Ich glaub, soll ich Ingo eben anrufen?
Ruf mal John an.
Und Pauling, Sigma, Williams, Rubit, Cummings international. Und Pedro Caiz bringt den Ball. Der ist klein.
Ja. Eine gute, wann ist das All-Star-Spiel?
Vor allem, wo ist es?
In Göttingen.
Nein, nicht in Göttingen.
Nein.
Da waren wir in
Göttingen.
Jahr.
Ach, letztes Jahr war Göttingen.
In Trier.
Ach ja, in Trier, genau, wo keiner hinkommt.
Doch.
Ja.
In Trier ist es.
Trier, wo keiner hinkommt, was ist. Oh,
Trier ist.
Shots fired.
Ja, gut, Trier, sorry.
Ist ein Pro-A-Standort.
Ja, Entschuldigung.
Also du meinst es von der. Ja, ja.
Von der geografischen Lage.
Da hast du recht.
Natürlich, die Stadt ist wunderschön. Ich liebe Trier.
Ist
aber sie ist sehr schwer zu erreichen.
Ja.
Stimmt, wir waren letztes Jahr in Göttingen.
Mhm.
Oh, die Zeit rast.
Ja. Ist natürlich live zu sehen
bei
Magenta Sport.
Oh, er hat's drauf.
Wo war's?
Hast du Telekom Sport gesagt?
Ich war schon so heiß, will ich euch sagen, beim Euroleague-Spiel. Ich hatte schon die neuen Karten von Magenta Sport. Also, durfte es aber am Freitagabend ja noch nicht benutzen.
Aber du hast sie nicht in die Kamera gehalten.
Nein, ich durfte es noch nicht in die Kamera halten. Ich habe nur kurz den alten Telekom Sport Plöppel, ne, diesen Mikrofonschutz oben, habe ich nochmal reingehalten und gesagt, schauen Sie nochmal. Ein letztes Mal. Das war's.
Aber für diese Momente bist du auch der Richtige.
Absolut.
Für diese emotionalen Übergänge. Letzter Tag Telekom Sport, erster Tag Magenta Sport. Das hätte ich nur von dir moderieren lassen. Von wem sonst?
Haben wir ein Tränchen verdrückt. Speckern hat es beim Wintergame gemacht.
Speckern hat's da hat er, glaube ich, sogar so eine Historie der Moderatorenkarten.
Genau. Hast reingeschaut,
oder? Nee, er hat es mir am Sonntag erzählt, er war in Oldenburg.
Ich habe trotzdem
beim Wintergame Jacken ausgesucht.
Ich habe beim Wintergame reingeschaut. Aber
stimmt, dann kam die Frage, sieht man da was? Sieht man da was von der Tribüne beim Eishockey, wenn man da sitzt und 100 Meter weiter weg ist ein Spielgerät, was so groß ist wie eine Briefmarke.
Es ist, also ich glaube, so toll die Geschichte ist, aber in der Eishockeyhalle ist es ja super zu erkennen, aber wenn du so weit weg bist, brauchst du oben den Würfel, definitiv.
Ja, da geht es auch mehr um den Event an sich.
Ja. Aber trotzdem, ist es die zweit- oder drittbeste Hallensportart? Also Handball ist ja gerade jetzt natürlich Boom, ne? Logisch, 7 Millionen Zuschauer gucken Deutschland, Russland.
Das ist schon Wahnsinn.
Und ist Handball auf 2 bei dir, Arne?
Müssen wir leider so sagen, wahrscheinlich, ne?
Ja. Also für dich persönlich jetzt als Hallensport.
Ach so, aufpassen.
Ich bin natürlich Urbasketballer, ist klar. Und dann würde ich aber schon Eishockey danach sehen.
Eishockey, persönlich. Dann Handball.
Sehr gut.
Dann Kunstturnen und dann Volleyball. Ah, das wollte ich Arne Dix noch sagen.
Aha.
Weil er ja von der 5. besten Hallensportart zur besten gewechselt ist. Volleyball zum Basketball.
Shots fired, okay. Ich glaube.
So, war es das jetzt oder müssen wir noch auf E-Mails eingehen von unseren Zuhörern?
Hast du noch was?
Ich keine Ahnung, ich lese halt einfach was. Ich kann ja blind was vorlesen und zwar mache ich, ich hätte schon fast gesagt Chat-Roulette, ich mache Mail-Roulette und nehme halt irgendeine. Finger in die Wunde, heißt ja einer.
Finger in die Wunde, ja, die kam heute Morgen.
Oh, die kenne ich nicht, die lese ich einfach vor. Mhm. Hallo ihr zwei, möchte mich für Engagement bedanken, blablabla, Pflichttermin und so weiter. Klatsch und Tratsch im Zusammenhang mit Basketball an vorderster Stelle. Nun muss ich doch den Finger in die Wunde legen. Ich habe so den Eindruck, dass Tigo und Micha so über die kalte Küche das Thema Frido frei...
Oh mein Gott.
Das Thema Frido frei vergessen lassen möchte. Das geht natürlich gar nicht. Vielleicht müsstest einmal du, Alex, das Thema übernehmen. Genau, in your face. Ich habe so das Gefühl, dass du in der Recherche da etwas gezielter bist. Das Gefühl habe ich nämlich auch, Alex.
Das Gefühl habe ich überhaupt nicht.
In der Hoffnung, den Ehrgeiz von Alex geweckt zu haben und den von Michael neu entfacht, verbleibe ich mit vielen Grüßen und weiter so. Michael Hof aus Briedlingen. Wo ist das denn? 21382, das kennt Arne. 21382 Briedlingen.
Boah, das ist...
Am Gemeindehaus 2a, das ist wahrscheinlich sogar der Bürgermeister von Briedlingen.
Ja.
Wenn ihr da im Gemeindehaus wohnt.
Ja, Briedlingen, nee, sagt mir nichts tatsächlich. Ich komme ja viel rum im Norden, aber das war jetzt noch nicht.
Dann, hallo Jungs, hier gibt es noch eine Frage von Friedi aus Berlin. Das und die kann nur Alex beantworten, da bin ich total glücklich drüber, denn die kann ich nicht beantworten. Kurze Frage, warum ist das Spiel des Spieltags?
Oh ja.
Nicht das Kurzzeit-Live-Spiel, die Halle in Oldenburg wäre 18 Uhr frei gewesen. Beste Grüße, Friedemann aus Berlin. Wo bleiben die nächsten Interviews auf Englisch?
Hin und wieder, ja, wo bleiben die nächsten? Da lassen uns was einfallen. Da kommen regelmäßig Zuschriften zur Spielauswahl Courtside Live. Es ist natürlich schon so, dass wir uns bemühen, die besten Spiele auf 18 Uhr zu legen, aber das ist tatsächlich nicht so leicht. Dazu sei an der Stelle auch gesagt, es sind nicht wir, die da entscheiden, das ist natürlich immer Körny. Also Körny...
Sag das nicht genau. Das ist nicht gut, was du da jetzt gerade machst.
Nee. Das wird gemeinsam mit der Liga bestmöglich versucht und manchmal ist es einfach aufgrund internationaler Spielpläne nicht möglich, das von Herrn Körner eingeordnete Spiel des Spieltags, weil das steht unter Anführungszeichen mit Klammer, Zitat Michael Körner. Mhm. Und natürlich war es auch so, ja. Ist ganz klar so, wir haben da nicht immer absoluten Einfluss drauf. Und mehr sage ich dazu jetzt nicht mehr.
Okay, dann abschließend noch, wir haben ja beim letzten Mal versucht, englische Begriffe einzudeutschen, was nicht ganz unwichtig ist.
Oh ja, Arne kann uns da helfen.
Ja.
Absolut.
Übersetz mal Klatsch. Genau, was ist Klatsch? Also Thomas Kleppheiß war ja, Alex Frisch hat es ja eben gesagt, Thomas Kleppheiß ist Klatsch, er ist Klatsch. Aber wenn man das jetzt eindeutschen würde, was wäre dann der Begriff?
Und das ist jetzt tatsächlich mal interessant. Wir haben
von einem Hörer jetzt hier einen Vorschlag für Klatsch.
Ja, für Klatsch? Ja, dann ich lasse das nochmal so ein bisschen in mir wirken und dann sagst du mir, was der Hörer sagt für Klatsch.
Hallo an Tigo, an Alex und Launchpad Micha. Ah, Alex, gebt doch Körni mal das Launchpad für eine Folge. Genau. Zu eurer Klatschproblematik. Mein Vorschlag, terminieren. Zum Beispiel anstatt Thomas Kleppeis ist Klatsch, Thomas Kleppeis ist der Terminator. Hasta la vista, Alba. Der Terminator hat alles abgeschossen. Der Terminator hat jede Hoffnung zerstört. Moment. Lieber Hotte heißt er. Hendrik Winter, Hotte. Du sagst als Vorschlag terminieren, nutzt aber dann nur das Substantiv Terminator. Das ist nicht, so wollen also, wir es
ja
nicht haben.
Da kamen ja einige Zuschriften, also auch auf Soundcloud ein Kommentar von Dr. Johnson, der einfach schreibt, Klatsch ist gleich exzellent, wenn es drauf ankommt. Ja, das ist ja schön umschrieben, aber es geht ja darum, dass die englische Sprache einfach manchmal präziser ist und ein kurzes Wort dafür hat.
Du hast eins für Klatsch. Oh, es ist vielleicht haben wir jetzt deutsche Sprachgeschichte.
Entscheider. Der Entscheider.
Nein, wir suchen aber wir brauchen aber einen Nomen.
Nee, es ist
nicht ein Adjektiv.
Es geht ja darum, dass du abgezockt bist.
Wir brauchen ein Adjektiv.
Abgezockt kommt am ehesten hin, finde ich.
Er ist abgezockt. Also Klatsch ist ja in dem Fall ein Adjektiv.
Ja,
sowas wie gut, böse, sowas.
Ja, Klatschplayer.
Ja. Aber in der entscheidenden Phase denn die entscheidende Rolle.
Also Entscheider. Aber es sagt ja so viel mehr. Es sagt ja auch, dass er sich traut, den Wurf zu nehmen. Es sagt, dass er den Wurf dann trifft, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, weil du eben dieses Adjektiv, weil es dir zugeschrieben wird.
Das ist so schwer, neue deutsche
Wörter. Aber wenn er Entscheider ist, dann hat er ja genau das eben auch in sich, dass er das entscheiden will auch. Also,
aber wir brauchen
Entscheider. Versuch
das mal in einen Kommentar einzusetzen. Aber wie würdest
du denn sagen? Entscheider.
Ja, aber das ist wieder nur ein Substantiv. Wir brauchen ja, Thomas Kleppeis ist, weißt du,
er ist gut, er ist böse, er ist abgezockt.
Er ist,
Das trifft aber dann zu wenig abgezockt, oder?
Ja, natürlich, es gibt's nicht. Also Klatsch ist einfach ein Wort, das deutlich präziser ist auf Englisch.
Deswegen. Es ist schwer. Es gibt ja auch zum Beispiel, wenn du nicht mehr hungrig bist, dann bist du?
Satt.
Und wenn du nicht mehr durstig bist?
Dann bist du sitt.
Doch, du kennst das Wort.
Natürlich.
Du kennst sitt.
Körni, ich bin sprachlich ausgebildet. Jahrelang, das
ist der
die
erste Mensch, den ich kenne, der sitt kennt.
Siehst du?
Sitt.
Sitt ist, man ist sitt und satt. Also Sitt wurde irgendwann mal eingeführt, weil es kein...
Ja, das war so eine 90er-Diskussion.
Ja, aber Sitt ist etabliert.
Schon, oder?
Das ist eine ziemlich schwachsinnige 90er-Diskussion gewesen.
Auch, aber. Da war doch Langenscheid oder Duden irgendwie involviert und wir suchen jetzt und lassen abstimmen.
Ja, ist besser als das Wort des Jahres Heißzeit, sage ich nur. Also, sorry, Sitt ist überragend.
Also, wenn ich keinen Durst mehr habe, dann bin ich nicht durstig.
Ja, dann bist du Sitt.
Du bist
das
ja auch, wenn du
mega Quatsch. Das sagt ja keiner. Ja, weil es sich noch nicht richtig durchgesetzt hat.
Ja, das kommt sicher noch.
Wir versuchen das jetzt mal einzuführen, dass man es in der Übertragung auch mal einfließen lässt. Da scheint nicht mehr durstig zu sein. Ich glaube, er ist Sitt.
So viel Gatorade getrunken,
er ist Sitt. Nach dem Griff zur Wasserflasche ist er jetzt bestimmt Sitt.
Also ich baue es ein.
Man sieht ja auch die Coaches auch trinken.
Ich versuche es auch.
Beim nächsten Mal, wenn wir, haben wir oft, dass Spieler auf der Bank sitzen und trinken, Trainer, ich werde Sitt sagen.
Dass wir es einfach ein bisschen pushen. Und
zwar völlig so als wäre es ganz normal, dieses Wort zu sagen.
Absolut.
Nicht jetzt
hier noch als
Spaß.
Klar bin ich Sitt jetzt.
Also. Gut, klar bin ich Sitt.
So, unsere Zuhörer werden auf jeden Fall jetzt satt sein von dem Dummgelaber der letzten Minuten. Das ist das Signal für den Abschied von heute. Zu dritt, das freut mich ganz besonders.
Arne in der Leitung, Arne im Studio.
Und Arne jetzt vor einer mehrstündigen Rückfahrt aus München nach
Hamburg, Wedel.
Hamburg.
Ja.
Nach Wedel.
Fährst du mit dem Auto?
Ja.
Der fährt immer alle. Arne macht alles mit dem Auto.
Nein, nicht. Nee.
Ja, weil Zugfahren ist ja sehr zuverlässig,
ja.
Körnige.
Ja, aber Zugfahren in Berlin zum Beispiel, du kannst aus Hamburg nicht besser nach Berlin fahren als mit dem Zug.
Das geht also Hamburg-Berlin macht dann mit dem Zug.
Und Göttingen mache ich auch mit dem Zug.
Insofern Göttingen auch.
Schon die Hälfte meines
Einzugs. Und in die Innenstadt fährst du auch mit dem Zug?
Ja.
Gut, sehr gut. Dann war es das für heute.
Das war's für heute, ja.
Wir sagen Dankeschön nach Bamberg für Arne Dix und seine Worte. Und bis zum nächsten Dienstag, dann kümmern wir uns um Themen, die die nächsten 7 Tage entwachsen werden aus dem einzig wahren Hallensport. Bis dahin, gute Zeit.
Tschüss!
We treat people here with complete respect. This is Germany.
So. Da kommst du hier rein und einfach mal gecrashed werden.